Hallo auch von meiner Seite. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bete noch zu Anfang. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier auf dieser Erde warst. Und ich danke dir vor allen Dingen dafür, dass du uns so vieles auch gesagt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du dass du mich leitest, mich führst, und dass ich wirklich deinen Willen tue und diese Predigt nicht einfach nur Worte sind, sondern dass sie Worte mit Bedeutung, mit Kraft sind. Und dafür brauche ich dich, Heiliger Geist, gebrauche du mich. Amen. Ganzheitliches Leben habe ich meine Predigt genannt. Wir wohnen im Norden von Osnabrück und ganz in der Nähe, da steht ein Baum. Und viele kennen diesen Baum. Ich glaube, das müsste so ziemlich der berühmteste Baum sein, obwohl der gehört gar nicht mehr zu Osnabrück, sondern zu Wallenhorst, habe ich jetzt gehört. Also der steht am Piesberg, vielleicht die nächste Folie. Da ist er ein bisschen größer mal ausgebreitet, dieser Baum. Das ist ein Mammutbaum. Und der Herr Rudolf Pagenstecher, der hat diesen Baum gepflanzt, 1860. Das heißt, dieser Baum ist jetzt 165 Jahre alt. Und er ist laut Internet 46 Meter hoch, das habe ich nie nachgemessen. Und dieser Mammutbaum oder Mammutbäume gehören zu den höchsten Bäumen der Welt. Es gibt Exemplare, die sind über 100 Meter hoch. Und das hat wahrscheinlich auch den Herrn Pagenstecher so animiert, diesen Baum da zu pflanzen. Und da steht ein schönes Schild so an diesem Baum noch dran. Und dann kann man noch einiges erfahren über diesen Baum. Und eins, das fand ich so interessant, weil ich finde, das passt zu diesem Thema ganzheitlich. Und zwar ist es so, ich habe noch so ein zweites Bild damit reingebracht. Also das erste Bild, das zeigt diesen Mammutbaum in der vollen Größe von unten. Und das andere Bild, das zeigt einen Waldbrand. Da sieht man, unten brennt es und das ganze Unterholz ist dort im Feuer und verbrennt. Und bei dem Thema ganzheitlich, da geht es darum, nicht nur einen Aspekt zu sehen, sondern das große Ganze. Und wenn ich jetzt so ein Feuer sehe, dann denkt man erst, oh, Feuer ist nichts Gutes so im Wald. Da verbrennen die Pflanzen. Da müssen die Tiere weglaufen. Wir haben es jetzt auch in Los Angeles gesehen, wo der Waldbrand noch ein bisschen weiter gekommen ist und wo er dann Häuser zerstört hat, Menschenleben zerstört hat. Also da würde man jetzt erstmal sagen, das Feuer an sich, ja, das ist doch total negativ. Das Feuer an sich ist ja etwas ganz Schlimmes. Aber für den Mammutbaum und für die Verbreitung von Mammutbäumen ist dieses Feuer extrem wichtig. Denn wenn dieses Feuer unten ist und die Hitze nach oben steigt, dann öffnen sich an diesem Mammutbaum, da hängen so Zapfen dran, und die öffnen sich und dann fallen die Samenzellen runter. Und nach dem Feuer, da ist alles verbrannt, da gibt es Asche und da fallen jetzt diese Samen drauf und das ist unheimlich fruchtbar. Und so verbreitet sich dann der Mammutbaum. Und würde es dieses Feuer gar nicht geben, dann würde dieser Mammutbaum sich gar nicht fortpflanzen können. Und ich finde das so ein schönes Beispiel dafür, dass man denkt, ach, dieser eine Aspekt Feuer, boah, das ist was ganz Böses, das ist was ganz Schlechtes. Aber wenn ich das ganze System angucke, wenn ich mir angucke, wie diese Bäume, und der Mammutbaum ist ja nicht der einzige Baum, der davon profitiert, wenn ich mir das ganze System dann aber angucke, dann merke ich auf einmal, ach, das ist ja doch etwas, was notwendig ist und was wichtig ist und was dazugehört. Ich habe gemerkt, dass es so etwas auch bei Jesus gibt. Jesus hat auch so das Ganze im Auge. Er hat nicht nur so einen Aspekt im Auge und sagt, so müsst ihr das tun, sondern der hat alles im Auge. Und ganzheitliches Leben heißt, er hat nicht nur ein bisschen vom Leben so im Blick, sondern er hat alles im Blick. Und jetzt kommen wir zu dem Bibeltext. Es war ganz interessant, dieser Bibeltext, es ist immer die gleiche Reaktion. Eben von Rainer, oh, das war aber schwer. Ich habe es Gesa erzählt. Gesa, den nimmst du? Ich habe es Julia erzählt. Und Julia, da habe ich nicht wirklich was gefunden für. Und ich merke, okay, vielleicht habe ich eine ganz andere Sicht auf diesen Text. Ich habe einen viel positiveren Blick auf diesen Text. Und deswegen möchte ich euch einfach mal bitten, diesen Text einfach mal hinzunehmen, ohne gleich zuzumachen und zu sagen, oh nee, bloß nicht. Und das will ich jetzt gar nicht hören. Also ich finde ihn einfach toll. Ich lese ihn jetzt mal vor. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Doch der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinen Tun vergelten. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Das erste ist, warum hat Jesus diesen Text überhaupt gesagt? Und er startet damit, dass er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will. Hier geht es also nicht darum, wie ich Christ werde, wie ich ewiges Leben bekomme, sondern es geht darum, sein Jünger, also sein Nachfolger zu sein. Jesus selber hatte 12 Jünger. Darüber hinaus gab es noch einen Kreis mit mehr Jüngern, vielleicht 70, glaube ich. Und nachher dann waren auch noch Frauen mit dabei, die ihm auch nachgefolgt sind. Vor Pfingsten haben dann 120 Menschen gebetet. Also ich denke mal, so in dieser Größenordnung lag das Ganze. Und die haben mit ihm gelebt. Die haben alles aufgegeben, um von Jesus zu lernen und nachher in seine Fußstapfen zu laufen. Jesus war ihr Lehrer, ihr Rabbi. Und jetzt geht es in diesem Text, wer mein Jünger sein will. Es geht jetzt Jesus darum, dass, wer will sein Jünger sein? Und Jesus möchte, dass wir alle seine Jünger sind, dass wir alle ihm nachfolgen. Und er gibt auch seinen Jüngern einen Auftrag, als er zum Himmel geht. Und darin steht dann, geht hin zu allen Völkern und macht alle Menschen zu Jüngern. Er hat nicht gesagt, so, seht zu, dass sie sich bekehren, sondern sie sollen Jünger sein. Und Sven, jetzt gehe ich mal auf unsere Gemeinde, der hat den Bereich Jüngerschaft jetzt aus unserem Organigramm von der Gemeinde rausgenommen. Er hat diesen Bereich Jüngerschaft rausgenommen. Aber er hat das ganz bewusst gemacht, weil er sagte, Jüngerschaft kann nicht nur ein kleiner Teil der Gemeinde sein. Jüngerschaft muss in der ganzen Gemeinde sein. Und da gebe ich ihm recht. Letztendlich geht es hier auch in der Gemeinde darum, dass wir alle Jünger werden, alle Nachfolger werden und nicht nur so ungefähr, ach ja, und dann haben wir noch einen kleinen Bereich und das ist jetzt die Jüngerschaft, sondern es muss quasi komplett durchdrungen werden in der ganzen Gemeinde. Und Jesus möchte, dass wir alle Jünger werden. Es gibt, wenn wir, um Jesus nachzufolgen, drei Schritte. Die zählt er jetzt hier auf. Und ich glaube, diese drei Schritte, wenn man die so liest, dann kriegt man erstmal so ein bisschen Gruseln. Das hört sich alles so unangenehm an. Vielleicht vergleichbar, vielleicht auch mit einem Feuer. Das eine ist Selbstverleugnung. Boah, Selbstverleugnung, das hört sich ja echt ganz mies an. Ich habe mal auch andere Übersetzungen, genau wie Rainer, habe ich da mal geguckt, was steht denn da drin? Und da steht zum Beispiel in der Hoffnung für alle, man soll sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Man soll sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Oder die gute Nachricht sagt, man muss sich und seine Wünsche aufgeben. Seine Wünsche und sich selber aufgeben. Das ist Selbstverleugnung. Dass man sich selber rausnimmt und Jesus reinstellt. Und das Kreuz auf sich nehmen, was ist das denn? Da merke ich, in unserem Sprachgebrauch ist immer so dieses nimm dein Kreuz auf dich, das heißt leide. Das stimmt aber gar nicht. Das Kreuz war zwar das Folterinstrument der Römer, die damals die Besatzungsmacht waren, und deswegen denkt man schnell an Leiden, aber wenn wir zurückdenken an die Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, da war er dann in dem Garten Gethsemane und dann hat er gebetet. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, geplant ist jetzt, dass er den Kreuzestod sterben sollte. Und dann hat er gebetet und hat gesagt, ach Mensch, Vater, nicht, also wenn es geht, bitte nicht. Ich möchte das nicht. Ich will das partout nicht machen. Und dann hat er aber gesagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehen. Und das ist es, glaube ich. Dieses Kreuz auf sich nehmen bedeutet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und deswegen würde ich sagen, sein Kreuz auf sich zu nehmen ist, ja, eben hatten wir gesagt, du sollst selber dich nicht in den Mittelpunkt stellen. Und dann heißt es hier, Gott soll jetzt im Mittelpunkt stehen. Und eben war es, ja, dass man seine Wünsche nicht erfüllen, sondern, und jetzt heißt es, ja, ich lasse mich von Gottes Willen leiten und gucke, was möchte er und was wünscht er sich. Und es ist irgendwie so, gehört das zusammen. Selbstverleugnung und sein Kreuz auf sich nehmen. Das einmal ist es, selber loslassen und dann wirklich zu greifen, was Gott für einen hat. Und der dritte Punkt ist dann das Nachfolgen. Das gehört auch mit dazu. Das Nachfolgen bedeutet, dass es etwas Lebendiges wird. Das erste ist eine Entscheidung. Und das zweite ist, dass es auch ein Handeln erfolgt. In Jakobus, der ist so ein ganz starker Verfechter, der schreibt in seinem Brief, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Und ich glaube, das gehört jetzt einfach dazu. Nachfolgen heißt, wir müssen das jetzt auch aktiv umsetzen. Und Selbstverleugnung und sein Kreuz aufnehmen gehören hier so zusammen. Und sie sind eigentlich so ein Loslassen und Nehmen. Es ist eigentlich aber auch so ein Machtwechsel. So ein Machtwechsel, das heißt, bisher hatte ich immer das Sagen und jetzt soll Jesus das Sagen haben. Das ist ein nicht mehr wir bestimmen unser Leben, sondern Jesus soll das Leben bestimmen. jetzt mal mit der Folie noch nicht weitermachen. Und jetzt ist es so, das ist etwas, was uns noch erstmal so ein bisschen widerstrebt, wie wir sollen alles loslassen, wie wir sollen jetzt nicht mehr alles selber bestimmen. Lohnt das? Lohnt das überhaupt? Okay, das ist eine Meinung. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Tobi hat gesagt, nee, glaubt da nicht, dass sich das lohnt. Aber Jesus, der hat gesagt, Jesus hat gesagt, ich gebe Leben und Leben in Fülle. Und Jesus hat nicht gesagt, ach, mach das bloß, das wird hart, das wird schwer, das wird ganz, ganz mies und sonst etwas. Sondern Jesus hat gesagt, ja, das lohnt sich, ich gebe Leben und Leben in Fülle. Es ist nicht so, dass er sagt, ach ja, das werden wir schon irgendwie da durchkriegen, sondern er verspricht Leben in Fülle. Ein Leben, das sich wirklich lohnt, ein gerütteltes Maß, es steht an einer Stelle, so richtig zum Überbrodeln ist das frei. Total da. Und ich habe es auch selbst, ja, ist ein bisschen blöd, aber ich will es trotzdem erzählen von mir selber. Ich habe es selber erfahren, wie ich gemerkt habe, ich habe viele, viele Jahrzehnte meines Lebens eigentlich immer das gemacht, was ich wollte. Ich habe dann gesagt, okay, Gott, ja, mit dir so nachfolgen, Christ ist okay. Aber alles, nee. Ich habe es noch so ein bisschen mir selber schön geredet, aber ich habe es nachher dann gemerkt, so breit war ich nicht, Jesus jetzt so alles zu geben, sondern ich habe dann immer so gesagt, nee, ich will selber dann eigentlich noch vieles bestimmen. Und irgendwann kam es zu einem Punkt nach einer Lebenskrise, dass ich dann irgendwann Jesus das gemerkt habe und dann habe ich gesagt, so Jesus, jetzt mach einfach, was du willst. Ich kapituliere, du darfst jetzt wirklich alles in meinem Leben machen. Und mein Leben wurde besser. Mein Leben wurde besser und es wurde nicht schlechter und es wurde nicht schlimmer. Da, wo ich gedacht habe, ich habe alles unter Kontrolle und ich kann alles so für mich bestimmen, da habe ich nachher gemerkt, als ich losgelassen habe und mein Leben nicht mehr selber, auf einmal merkte ich, dass ich viel freier wurde. Da habe ich auf einmal gemerkt, auf einmal kommen Freude und Frieden in mein Leben. Es war sowieso ganz toll. Jesus hat mir so eine Freude geschenkt. Das war, als ob man dauerhaft verliebt wäre. Also ohne, dass es dann eine Frau gab. Er hat es geschafft, dass ich meine Scham überwunden habe. Ich war noch aus meiner Vergangenheit so schambehaftet, dass ich immer so Probleme damit hatte. Und auf einmal, wow, ich habe es geöffnet. Und er hat das weggenommen. Und ganz cool, ich weiß nicht, ob er das nachvollziehen konnte, ich konnte mich besser leiden. Sonst habe ich immer gedacht, ach ja, der Arnold, ja, naja, gut. Und auf einmal konnte ich mich besser leiden, ich konnte mich besser annehmen, so wie ich war. Und habe dann festgestellt, ach Gott, du hast mich doch gut gemacht und du hast mir doch viele Sachen gegeben. Also ich habe mich selber viel besser annehmen können. Und früher war ich so Christ und habe gedacht, boah, Mensch, ist das anstrengend. Ist das anstrengend. Und immer muss ich ehrlich sein und immer muss ich das Gutes tun und immer muss ich in Gottesdienst gehen und immer muss ich das und das. Und das fand ich anstrengend. Und als ich dann aber irgendwann gesagt habe, so, ich lasse jetzt los und habe gemerkt, wow, was habe ich da für eine Freude bekommen? Was habe ich da für eine Liebe auf einmal in meinem Leben bekommen? Und ich habe dann auf einmal gesagt, hey, Das will ich mir nicht mehr nehmen lassen. Und ich will mehr von Jesus, ich will mehr in der Gemeinschaft, ich will mehr im Gottesdienst sein. Ich will mehr einfach diese Nähe spüren, diese Liebe spüren. Und ich fand das einfach so, so grandios. Und es wurde viel leichter. Und es war auf einmal erfüllend. Und es hat sich so total gewendet. Und Tobi, ich muss dir widersprechen, das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Weil man gibt sich zwar auf, aber man bekommt so viel mehr dafür. Mein Leben ist noch immer nicht perfekt. Davon möchte ich mich jetzt nicht, dass jemand so den Eindruck hat, ach, jetzt schwebt er auf Wolke 7 und lass den mal wegschweben. Nein, es gibt Schwierigkeiten, es gibt immer noch Probleme, es gibt Sachen, wo ich manchmal auch noch drauf reinfallen und Sachen, die nicht so gut klappen. Aber es ist ein ganz anderes, ich sag mal, Niveau. Früher war es dann immer so schwierig und dann kamen schwere Zeiten, dann stürzte man ab und dann war es so ganz schwer. Und ich muss sagen, ja, je mehr ich Gott einfach lasse, desto angenehmer wird mein Leben, desto einfacher, Schwierigkeiten werden schneller überwunden. Also ich kann nur propagieren, das lohnt sich total. Amen, genau, noch ein Amen. Schön. Jetzt gibt es dann so Sachen, was hat mich denn so lange gehindert? Was hat mich denn so lange daran gehindert, dass ich nicht Jesus mal so wirklich alles geben konnte? Und jetzt mal die nächste Folie. Ach nee, das hatte ich dann doch. Ah, sorry. Dann noch eine weiter. Genau. Es ist so ein bisschen dieses mangelnde Vertrauen. Mein Bild von Gott war falsch. Mein Bild von Gott war so ungefähr, Gott erwartet immer etwas von mir. Der guckt nur, mache ich Sachen falsch? Und wenn ich was falsch gemacht hat, dann war er da. Das war so ein total verzerrtes Bild. Aber ich habe gelernt, er ist nicht der, der da oben sitzt und guckt nur auf unsere Fehler. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ganz schreckliches Lied. Möchte ich am liebsten wirklich, dass man es gar nicht mehr singt. Nein, Gott, der Vater, ist der liebende Vater. Und ja, der verlorene Sohn wurde der rebellische Sohn, wo das rebellische Kind kommt und er schließt ihn einfach in seine Arme und macht keinen Vorwurf. Er sagt nicht, was hast du bloß gemacht oder habe ich es doch gleich gesagt oder sonst etwas. Nein, er kommt einfach, umarmt ihn, hier hast du meine Kreditkarte, mein Siegelring. Bumm, bist du sofort rehabilitiert. Oder Jesus benutzt auch das schöne Bild vom guten Hirten. Der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht und aufsammelt, wieder zurückträgt. Der das Schaf dann pflegt, wenn es verletzt ist. Der dafür sorgt, dass es ihm gut geht. Und der Sozu-Tag wurde jetzt angekündigt. Und in diesem Sozu-Dienst, wenn wir das machen, wenn Menschen zu uns kommen, dann ist das immer sehr schön, wenn man sieht, wie wir, beim Sozu ist es so, dass wir mit eigentlich nur zu Gott kommen. Wir kommen einfach nur zu Gott und in seiner Gegenwart. Und dann fragen wir einfach, Mensch, woher kommt denn so ein Problem? Und es ist immer so schön zu sehen, wie Gott dann antwortet, und nie sagt, boah, du bist aber auch so ein elender Versager, du bist so ein schwieriges Menschenkind. Nein, sondern ganz anders. Er kommt immer mit einer liebevollen Art und er begegnet jedem so, wie er das gerade braucht. Und da einfach auch schon zu sehen, wie Gott wirkt und wie er so ganz anders wirkt als wir Menschen, die wir oft so falsch dabei liegen. Und er kommt dann wirklich auf so eine wirklich so eine liebevolle Art und und heilt dann auch Menschenherzen. Ja, und dann ist mir noch was eingefallen, Probleme und Sorgen. Und da kam mir heute Morgen noch ein anderer Punkt. Probleme und Sorgen, es gibt dieses Gleichnis vom Seemann, wo Jesus so ein Gleichnis erzählt, wenn die Saat wird ausgesät und dann fällt sie auf Boden und dann gibt es dann so Dornen. Die wachsen auch auf. Und ich glaube, das sind auch manchmal so diese Sachen, die uns hindern. Wenn wir Jesus alles geben wollen, dann haben wir Sorgen. Oh, wie wird das? Wie wird das? Wie wird das? Und wir wollen es dann doch in unserer eigenen Hand haben. Oder vielleicht auch sind wir gar nicht bereit zu vergeben. Das ist auch noch etwas, was uns daran hindert, wirklich komplett Jesus nachzufolgen. Wenn wir sagen, boah, ich kann dem nicht vergeben. Doch, ich sage doch, jeder kann vergeben. Ich glaube doch, jeder ist dazu in der Lage. Es gibt Menschen, die haben solche Sachen vergeben, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und Jesus wurde ans Kreuz genagelt und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jeder kann vergeben. Und hör nicht auf eine Stimme, die sagt, ich kann nicht vergeben. Doch, du kannst auch vergeben. Mit Gottes Hilfe ist nichts unmöglich. Und auch du kannst vergeben. Und bei diesem Gleichnis, dann gibt es auch noch menschliche und materielle Verlockung. Wir sind so manchmal so in unserem Leben beschäftigt und dann macht man dies und dann macht man das und dann man macht das jenes. Und das hält einen dann auch davon ab, irgendwo wirklich sich mal zu konzentrieren auf Gott oder einfach wirklich mal loszulassen. Das sind die Sachen, die uns hindern. Aber es lohnt sich, wenn wir uns auf den Weg machen, das Ganze anzusehen. Und Jesus, wenn wir uns den Text angucken, der hatte schon damit gerechnet, dass nicht jeder sofort begeistert ist, wenn er sagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Der hat schon damit gerechnet und deswegen gab es noch die nachfolgenden Sätze. Er sagte, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwegen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben denken? Für sein Leben geben, sorry. Ja. Wir sind oft so begrenzt in unserem Denken. Und jetzt komme ich zurück auf meinen Einstieg mit dem Mammutbaum. Wir sehen dann immer nur so eine Stelle und dann sehen wir, ach, Jesus Leben übergeben, das ist ja nur, ja, was habe ich denn davon? Mein ganzes Leben soll ich wirklich ihm überlassen? Das passt auch gar nicht zu unserer Gesellschaft, in der wir groß geworden sind. Immer wieder begegnet man so in der Gesellschaft so diesen Spruch, man lebt ja nur einmal. Oder Carpe diem, nutze den Tag, solange du noch Zeit hast, such es. Und das Leben wird manchmal wie so ein Schwamm genommen, um auszudrücken, damit wir auch alles wirklich aus diesem Leben herauskommen. Und das widerspricht eigentlich so dem, was Jesus dann einfach sagt. Er sagt, hey, das Leben hier, wenn du es retten willst, dann wirst du es sowieso verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das Leben hier auf dieser Erde, das Leben ist im Grunde genommen nur ein ganz kleiner Teil. Das ist nicht das ganze Bild. Das ganze Bild sieht anders aus. Das ganze Bild sieht so aus, dass es noch ein Leben danach gibt. Ein Leben in Ewigkeit. Und das ist das, was er sagt. Er zieht das Ganze auf. Er sagt, hey, du musst jetzt nicht Angst haben, dass du jetzt alles verlierst, sondern du gewinnst alles. Du gewinnst ganz, ganz viel. Jesus sieht das Ganze. Und unser Leben, das ist in Gottes Hand. Unser Leben ist nicht in unserer Hand. Wir können nicht einen Tag dazu machen. Wir können uns nicht selber erlösen, sondern unser Leben ist in seiner Hand. Nach diesen Versen kommt es noch zu anderen Versen. Als ich das so gelesen habe, genau, da steht dieser Punkt, das große Ganze, Jesus kommt wieder, um zu richten. Als ich das so hingeschrieben habe, dann habe ich schon diese PowerPoint weggeschickt zu Tobi. Und dann habe ich gedacht, boah, willst du das wirklich im Gottesdienst jetzt hier sagen? Willst du wirklich jetzt sagen, Jesus kommt wieder, um zu richten? Und dann kam nämlich aus meiner eigenen Vergangenheit so diese Eindrücke, boah, das macht doch nur Druck, das macht doch nur Stress. Aber ich habe dann gemerkt, letztendlich will Jesus keinen Druck machen. Er schreibt hier noch einmal diesen Vers, dass er sagt, und der Sohn des Menschen wird kommen, um dann auch zu richten. Aber er will damit keinen Druck zu machen, sondern er zeigt uns, was kommen wird. Und ich weiß ganz genau, und auch aus meiner Vergangenheit, Jesus möchte nicht Leute haben, die ihn Angst vor ihm haben und nur deswegen zu ihm kommen, weil sie Angst haben, dass er irgendwann einen richtet. Sondern Gott möchte eine liebevolle Beziehung zu uns haben. Er möchte nicht, dass wir diesen Druck verspüren. Und es gibt auch, Johannes schreibt es in seinem ersten Brief, er sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Diese Furcht soll nichts mit unserem Glauben zu tun haben, weil Gott ein liebevoller Gott ist. Und das, da sollen wir hinkommen. Aber trotzdem habe ich es jetzt einfach mitgeschrieben, weil ich sage, ja, das ist einfach so. Jesus hat auch das gesagt. Er hat auch gesagt, er kommt eines Tages wieder. Und gerade die Leute, die damals gelebt haben und die verfolgt werden und die heute noch verfolgt werden, für die ist das ein Riesentrost, denn sie wissen, Jesus kommt wieder. Maranatha heißt das, glaube ich. Ja, Maranatha. Welche Sprache habe ich jetzt vergessen? Es ist auch wieder ein Teil des Ganzen. Und jetzt kommen wir zur letzten Folie. Es zeigt einen Thron. Ein Thron symbolisiert Macht. Das ist der Ort der Machtausübung. Das ist der Ort, wo der Herrscher sitzt, wo die Leute dann hinkommen und dann wird entschieden und da werden wirklich die Weichen gestellt. Und jetzt ist die Frage, wer sitzt auf diesem Thron in deinem Leben? Wer sitzt auf diesem Thron? Bist du selbst und bestimmst dein ganzes Leben und sagst, ich bin der alleinige Herrscher. Ich bestimme, was in meinen Beziehungen passiert. Ich bestimme, was in meiner Familie passiert. Ich bestimme, wie es mit meiner Arbeit aussieht. Ich bestimme, was ich in meiner Freizeit mache. Ich bestimme, was ich mit meinen Finanzen mache. Ich bestimme alles, alles Mögliche. Oder sitzt da Jesus? Und wir lassen wirklich unser Leben los und sagen, okay, Jesus, du kannst alles haben. Du kannst jetzt mein Leben komplett bestimmen. Du kannst wirklich loslassen. Ich lasse es einfach los. Und ich kann nur sagen, Jesus macht es gut. Und es gibt nichts Besseres, und das ist die beste Entscheidung, die ich wirklich getroffen habe, ihm einfach loszulassen. Und das ist aber auch eine Entscheidung, die nicht nur einmal getroffen wird, sondern es ist auch eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen müssen. Wir können nicht einfach sagen, oh, ich habe einmal eine Entscheidung getroffen, sondern eine Entscheidung muss jeden Tag getroffen werden. Will ich heute wirklich das loslassen? Will ich heute das wieder tun? Und so ist es immer wieder. Aber es ist einfach schön, weil es einfach ein volles Leben ist, ein gefülltes Leben ist, ein Leben in Fülle. Und ich kann nur jedem dazu raten, ich freue mich auch schon auf die Taufe, wenn wir hier nächsten Monat 4 Täuflinge haben. Und ja, es ist auch so eine Entscheidung. Ja, ich will Jesus. Und wäre auch toll, wenn noch mehr Leute, vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, ach ja, soll ich nicht? Ja, mach es. Mach es einfach. Das ist einfach schön. Und es ist eine gute und eine richtige Entscheidung. Das heißt dann nicht, dass du jetzt ab dann alles richtig machen musst und dass du ab dann alles richtig tun wirst und dass jeder dann sofort sagen wird, Mensch, du bist doch getauft, was machst du denn hier? Nein, es heißt einfach nur, ja, Jesus, hey, ich brauche dich. Und das ist einfach ganz toll. Ja, und Jesus, dir will ich danken, dass du der Herr bist und dass du uns Leben versprochen hast. Danke, dass du auch größer bist als unser kleines Leben hier auf dieser Erde und dass du der Herr aller Herren, der König aller Könige bist. Und so will ich dich preisen und dir die Ehre geben. Danke, dass du so viel Gutes für uns bereit hast. Amen.